Zum Text der Predigt lese ich einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, von Vers 18. Wer das mitlesen kann, was mit hat, Hebräer 12, von 18 bis 24. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berge, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, noch zu dem Dunkel und zu der Finsternis und zum Ungewitter, noch zu dem Hall der Posaune und zu der Stimme der Worte, bei denen die Hörer baten, dass ihnen das Wort ja nicht gesagt würde, denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt war. Auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt oder mit einem Geschoss erschossen werden. Und so schrecklich war diese Erscheinung, dass Mose sprach: Ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu der Menge vieler tausend Engel, zu einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das des Abel. Wenn wir jetzt über eine Erschütterung in unserem Glaubensleben sprechen, eine Erschütterung, die wir nachvollziehen können, dass sich unsere Glaubensvorstellung, unser Glaubensempfinden, unsere Glaubensstärke, die ja ein Vertrauen ist, auf einmal in der ganzen Grundfeste erschüttert wird, das brauche ich jetzt nicht sehr nah erklären. Nach den Ereignissen der letzten Wochen, denke ich, können wir das nachempfinden, stärker als vielleicht sonst. Was das ist, wenn unser Glaube auf einmal, den wir so sicher dachten, den wir so sicher uns waren in der Grundfeste, auf einmal einen Riss bekommt und erschüttert wird. Es sind viele biblische Zeugnisse darüber, dass Menschen in ihrem Glaubensleben das auch so ergangen ist. Und selber Jesus mit den Worten, mit denen er stirbt, sind Worten des Vertrauens. Aber kurz davor ist er erschüttert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Erschütterungen im Glauben, die können sehr unterschiedliche Ursachen haben. Und wenn du jetzt in dein Leben hineindenkst und dann dich an Dinge erinnerst, was dich im Glauben mal so verunsichert hat, es war nicht immer vielleicht dein eigenes. Vielleicht wurde das an dich hineingetragen. Vielleicht waren das Sünde von anderen Menschen, von denen man dachte, da kann ich immer aufschauen. Das ist immer ein Vorbild für mich. Und dann auf einmal stolpert dieses Vorbild und fällt. Und dann werden wir mitgerissen. Dann stolpern wir mit. Vielleicht ist das auch ein Glaubenskampf, den der Einzelne bei sich führt und zum wiederholten Mal einer Sünde unterliegt. Das kann den Glauben sehr erschüttern, dass man so für alle das gelten lässt, aber ich selber, das wird nie was. Das ist ein Glaube, der hat einen Riss bekommen. Dieses Bibelwort ist zu diesem Thema eigentlich geschrieben. Hier hat der Heilige Geist die Christen, die ein sehr großes Vorwissen hatten zu dem Alten Testament, ermutigt, in eine Situation wieder ihren Glauben zu festigen, in ihren Glauben wieder stark zu werden, weil sie wankten. Der Glaube war angefochten, der Glaube war im Begriff zu bröckeln. Durch eine Lebenserfahrung, das berichtet der ganze Zusammenhang des Hebräerbriefs, das waren Menschen, die waren aus dem Judentum gläubig geworden an den Herrn Jesus, so wie auch die Apostel unseres Herrn. Sie waren ja auch Juden. Es gab viele Juden. Wir lesen von Massenbekehrungen in der ersten Zeit. Und das Leben wurde aber nach ihrer Bekehrung, nachdem, dass sie gläubig wurden, nicht leichter, sondern sie hatten viele Glaubensprüfungen. Und in diesen Glaubensprüfungen, zum Text der Predigt, lese ich einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, von Vers 18. Wer das mitlesen kann, was mit hat, Hebräer 12, von 18 bis 24. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berge, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, noch zu dem Dunkel und zu der Finsternis und zum Ungewitter, noch zu dem Hall der Posaune und zu der Stimme der Worte, bei denen die Hörer baten, dass ihnen das Wort ja nicht gesagt würde. Denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt war. Auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt oder mit einem Geschoss erschossen werden. Und so schrecklich war diese Erscheinung, dass Mose sprach: Ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu der Menge vieler tausend Engel, zu einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das des Abel. Wenn wir jetzt über eine Erschütterung in unserem Glaubensleben sprechen, eine Erschütterung, die wir nachvollziehen können, dass sich unsere Glaubensvorstellung, unser Glaubensempfinden, unsere Glaubensstärke, die ja ein Vertrauen ist, auf einmal in der ganzen Grundfeste erschüttert wird. Das brauche ich jetzt nicht sehr nah erklären. Nach den Ereignissen der letzten Wochen, denke ich, können wir das nachempfinden, stärker als vielleicht sonst. Was das ist, wenn unser Glaube auf einmal, den wir so sicher dachten, den wir so sicher uns waren, in der Grundfeste auf einmal einen Riss bekommt und erschüttert wird. Es sind viele biblische Zeugnisse darüber, dass Menschen in ihrem Glaubensleben das auch so ergangen ist. Und selber Jesus mit den Worten, mit denen er stirbt, sind Worten des Vertrauens. Aber kurz davor ist er erschüttert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Erschütterungen im Glauben, die können sehr unterschiedliche Ursachen haben. Und wenn du jetzt in dein Leben hineindenkst und dann dich an Dinge erinnerst, was dich im Glauben mal so verunsichert hat, es war nicht immer vielleicht dein eigenes. Vielleicht wurde das an dich hineingetragen. Vielleicht waren das Sünde von anderen Menschen, von denen man dachte, da kann ich immer aufschauen. Das ist immer ein Vorbild für mich. Und dann auf einmal stolpert dieses Vorbild und fällt. Und dann werden wir mitgerissen. Dann stolpern wir mit. Vielleicht ist das auch ein Glaubenskampf, den der Einzelne bei sich führt und zum wiederholten Mal eine Sünde unterliegt. Das kann den Glauben sehr erschüttern, dass man so für alle das gelten lässt, aber ich selber, das wird nie was. Das ist ein Glaube, der hat einen Riss bekommen. Dieses Bibelwort ist zu diesem Thema eigentlich geschrieben. Hier hat der Heilige Geist die Christen, die ein sehr großes Vorwissen hatten zu dem Alten Testament, ermutigt, in eine Situation wieder ihren Glauben zu festigen, in ihren Glauben wieder stark zu werden, weil sie wankten. Der Glaube war angefochten, der Glaube war im Begriff zu bröckeln. Durch eine Lebenserfahrung, das berichtet der ganze Zusammenhang des Hebräerbriefs, das waren Menschen, die waren aus dem Judentum gläubig geworden an den Herrn Jesus, so wie auch die Apostel unseres Herrn. Sie waren ja auch Juden. Es gab viele Juden. Wir lesen von Massenbekehrungen in der ersten Zeit. Und das Leben wurde aber nach ihrer Bekehrung, nachdem, dass sie gläubig wurden, nicht leichter, sondern sie hatten viele Glaubensprüfungen. Und in diesen Glaubensprüfungen war auf einmal eine große Anfechtung vor ihnen, dass sie gesagt haben, ist das, was ich gesucht habe, habe ich das jetzt gefunden? War das früher, als ich mich zum Judentum bekannte, als ich Gott so nachfolgte, wie Mose das geboten hat, war mein Leben dann nicht sicherer? Und aus dieser Anfechtung heraus werden sie hier ermutigt mit Worten: Hebt wieder eure müde Hände auf für die Nachfolge und Dienst des Herrn. Lasst eure Knie, die jetzt eingeknickt sind, die weich geworden sind, wieder stärken. Und hier wird dieser Vergleich gegeben von der Wirklichkeit des Alten Testaments und von der Wirklichkeit des Neuen Testaments. Ich kann jetzt aber auch an dieser Stelle, denke ich, fragen, diese Frage würde ich mir wünschen, wenn wir die im Laufe der Betrachtung des Textes und dieses Themas immer wieder mit hineinnehmen würden. Was gibt es, das dich im Glauben gestärkt hat? Nicht nur erschüttert hat, was hat dich gestärkt? Gibt es ein Glaubenserlebnis, von dem du gesagt hast, sagen kannst, das hat mich im Glauben gestärkt? Und dann können wir vergleichen, ist das der Weg Gottes? Finden wir das Gleiche in der Bibel? Finden wir deine Bestätigung, dass Gott so wirklich Menschen ermutigt, so wie er auch dich immer wieder ermutigt und stärkt? Die Absicht dieses Textes ist eine Ermutigung für einen angefochtenen, angebrochenen Glauben. Und die Lösung ist wieder sehr einfach, die wir so oft hören, dass wir sie gar nicht mehr hören. Der Ausweg ist wieder das, was man wirklich, denke ich, oft überhört. Hier wird nicht versprochen, dass wir die Umstände sich so zu unseren Gunsten wenden werden, dass es wieder alles gut wird, sondern hier wird einfach gesagt, richte deinen Blick auf Jesus. Richte deinen Blick auf Jesus. Das ist die Wirklichkeit des Neuen Testaments. Und hier an dieser Stelle wird das verglichen. Was war am Berg Sinai verkündet worden? Was war die Wirklichkeit der alttestamentlichen Botschaft? Und was ist die Wirklichkeit der neutestamentlichen Botschaft? Wenn Jesus, das, was wir so oft lesen beim Abendmahl, das ist das Blut des neuen Bundes. Was ist das für ein neuer Bund? So wie wir das hier auch gelesen haben. Ihr seid nicht gekommen zu dem Berg Sinai, zu dem sichtbaren, rauchenden, donnernden und auch nicht zu der gleichen Stimme, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Der erste Gedanke, liebe Gemeinde, der uns im Glauben stärken soll, den wir hier aus diesem Text sehr deutlich wahrnehmen, ist folgender. Wir sollen im Glauben nicht alles vermischen miteinander. Im Glaubensleben darf man nicht alles miteinander vermischen. Alt und neu war hier an diesem Beispiel sehr deutlich festgemacht. Das wurde getrennt, das wurde in diesem Fall gegenübergestellt, auch wenn das beides in der Bibel steht. Das, was im Alten Testament am Sinai verkündet wurde, wurde von Gott verkündet. Und doch würde das zu dem, was jetzt die Auferstehung Jesu Christi gebracht hatte, dieser neue Bund, den Jesus macht, der ist jetzt mit meinem Blut bestätigt, besiegelt worden. Das wird auf einmal als etwas gestellt, das nicht vermischt und vermengt werden soll, sondern es ist ein neuer Bund. Und da sagt der Hebräerbrief, das bedeutet doch, dass das Alte vergangen ist und etwas Neues entstanden ist. Ich denke, wenn wir an die Worte Jesu uns erinnern, da hat er die Zuhörer, als er noch vor seinen Leiden, in seiner Zeit der Verkündigung, hat er schon auf diese Wahrheit hingewiesen. Wir erinnern uns an diese Beispiele. Er sagt, man flickt nicht an ein altes Kleid, das sich kaum zusammenhält, einen starken neuen Flecken dran. Was passiert dann? Wir werden das alles zerreißen. Das wird nur noch ein größeres Loch. Man füllt auch nicht, sagt Jesus, neuen Wein in alte Schläuche. Auch wieder ein Bild, was für die Menschen damals sehr deutlich war. Vielleicht ist das für heute uns verständlicher, wenn wir Dinge, die miteinander sich nicht mehr vertragen. Junge Menschen kennen das vielleicht mehr aus der Computertechnik. Aber das war, was hier sehr deutlich gesagt wurde, schon von Jesus. Man soll das nicht miteinander vermengen. Und so werden diese Berge hier gegenübergestellt. Ihr seid nicht gekommen zu dem Berge Sinai, sondern ihr seid gekommen zu dem Berge Zion. Das sind alles Bilder. Ist eine Bildsprache, hinter der wir uns was vorstellen können, die in unserer Vorstellung auch lebendig wird, wenn das so ein Bild ist. Wenn wir heute nehmen würden, dann kann ich mir vorstellen, dass die Apostel uns heute noch eine ganze Reihe Dinge erwähnen würden, in denen wir heute in der Gefahr sind, dass wir das Evangelium vermischen. Als vor mehr als 100 Jahren die Psychologie zu einer Wissenschaft erklärt wurde, seitdem war eine ganz große Hoffnung, wurde auf dieses Fach gesetzt. Viele Menschen studieren das, auch heute noch, mit der Hoffnung und mit dem Wunsch, endlich mal das Leben im Griff zu bekommen. Wenn das jetzt dir eine Hilfe gewesen ist, dass du gesagt hast, das habe ich erfahren und das ist mir eine Hilfe geworden, da kann das höchstens so weit helfen, dass wir vieles erklären, aber wir haben die Lösung nicht. Die Psychologie kann nicht die Lösung der Sünde bringen. Und wenn wir das in der Seelsorge nicht verstehen, wenn wir das in der Seelsorge hier vermischen werden und vermengen werden, da wird uns das nicht Trost bringen. Wenn jemand uns helfen will und uns nicht zu Jesus bringt und der letzte Satz nicht ist, schau auf Jesus, so altmodisch wie es nicht ist, da werden wir nicht viel weiterkommen. Unser Denken, unsere Überzeugung, unsere Glaubensinhalte, es ist nicht egal, was wir glauben. Es gibt Christen, die haben sich hinreißen lassen, so würde ich das bezeichnen, zu einer Glaubensvorstellung, in der wir meinen, wenn wir lange genug Halleluja singen, dass dann die Welt wieder in Ordnung wird. Die ist deswegen aber nicht in Ordnung. Dass wir durch vielleicht eine Art zu denken, ich denke, in der Welt ist das sehr bekannt. Ich habe das zum ersten Mal in Begegnung gehabt bei meiner Umschulung, als ich eine Schule hier machte, hatten wir einen Lehrer, der bekannte sich offen dazu. Er war kein Christ. Aber er bekannte sich zum positiven Denken und hat uns auch kurz erklärt, was das ist, wie das funktioniert. Und so wird das dann auch ganz leicht in die christliche Welt übernommen. Und wir merken aber, das Evangelium ist wirklich sehr positiv. Es kann ein leeres Grab, erklärt das zum Zeichen des Lebens. Es ist sehr positiv. Es ist wirklich eine positivere Botschaft, gibt es gar nicht, als das Evangelium, als die Botschaft von dem leeren Grab. Die Gefahr ist nur, wenn wir das in einem so verwenden, dass wir uns einfach etwas vortäuschen, wenn wir uns anlügen. Und das Evangelium ist in dieser Hinsicht wieder so viel weiter als all diese Theorien. Das lässt uns die Wirklichkeit spüren. Wir brauchen uns nichts vormachen. Wir können an einem Grab echt weinen und gleichzeitig sagen, auf Wiedersehen. Das ist Evangelium. Ich brauche mir nichts einbilden, ich brauche mich nichts vortäuschen. Ich kann die Wirklichkeit nüchtern und echt erleben. Es gibt Theologen, die haben sehr große Schwierigkeiten, liest man über Ostern immer wieder, dass sie sagen, es lässt sich so schwer vermitteln, wenn man über das Kreuzigung, über das Blut, über den Tod verkündigt. Die Menschen wollen das heute nicht hören. Die sind humanistisch geworden, das heißt, sie sind menschenbezogen geworden. Das heißt, wir sind menschlicher wie Gott. Der ist so grausam. Und dann sagt ein Pastor, ich weiß gar nicht, was ich einem Mädchen sagen soll, wenn das mich fragt, dass sie einen Brief an Gott geschrieben hat und sie fragt Gott, warum hast du deinen Sohn nicht beigestanden, als er dich darum bat? Und dann sagt der Pastor, und ich weiß nicht, was ich antworten soll. Na, auf Ostern hinweisen, das ist doch nicht schwer. Man kann doch auf Ostern hinweisen, auf die Auferstehung. Das, was mir heute passiert, was ich in diesem Leben erlebe, auch als Leidensweg, ist doch nicht das letzte Wort. Das ist doch nicht alles. Es ist doch mehr. Aber wenn wir alles auf uns beziehen, auf uns Menschen beziehen und hier bei uns bleiben, dann werden wir leer ausgehen. Wir wissen ja das auch, wie gut das tut, wenn wir Hilfe brauchen, dass uns jemand was gibt, die Hand gibt, etwas gibt, uns hilft. Das tut uns sehr gut. Und da spricht die Bibel auch so deutlich von. Aber wo werden wir bleiben, wenn das dabei bleibt? Wenn wir nicht mehr haben als nur, ich habe einen guten Freund. Und so hat das auch ein Mann, der eigentlich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, heute sich bekennt, zum Atheismus bekennt, einfach sagt, bis jetzt haben mir immer nur Menschen geholfen, nicht Gott. Und das ist sein Glaube, sein Atheismus. Haben wir mehr? Wissen wir, vertrauen wir, glauben wir, hoffen wir auf etwas anderes? Oder vermischen wir das alles mit der Lebenserfahrung von heute und bleiben auch so wie damals die Gläubigen hier in dieser Gefahr, dass sie gesagt haben, wenn wir uns wieder zum Judentum bekennen, vielleicht geht uns das dann besser im Leben. Und so greifen wir vielleicht heute auch nach verschiedenen Wegen und Erklärungen und Hilfsmitteln, dass wir sagen, uns soll es doch besser gehen. Aber die Ermutigung in diesem Wort ist, und wir wollen aufsehen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Es ist altmodisch. Es klingt nicht modern. Aber ich denke, hier würden so viele Menschen jetzt aufstehen und sagen, das ist aber Lebenskraft. Letztendlich ist das, was tun wir sonst, wenn wir vor Hoffnungslosigkeit stehen, wo eine Umarmung gut tut, aber nicht weiter hilft. Dann ist doch der Blick über das alles hinaus auf den Auferstehungstag doch viel mehr und unersetzlich, was wir mit nichts anderem bekommen können. Die Wirklichkeit des Neuen Testaments ist eine eindeutige Botschaft, eine Botschaft von Jesus, die einen neuen Bund geschlossen hat mit seinem Blut. Und der ist so fest, dass er nicht an deine Treue, nicht an deine Frömmigkeit, nicht an deine und meine Fähigkeit gebunden ist, sondern er ist vollbracht durch einen Mann, den Gott gesandt hat. So sagt das die Bibel. Und es gibt keinen anderen Namen, der den Menschen gegeben ist unter dem Himmel, durch den wir können gerettet werden. Und das ist Jesus Christus. Allein, vollkommen, vollbracht, bis Ende. Deswegen, meine lieben jungen Menschen, warum müssen wir sagen, mit 15 Jahren, es geht nicht weiter? Warum? Der Glaube, das Evangelium, ist ein Evangelium der Vollendung. Geschwister, das ist vollendet. Ich weiß, dass wir viele Kämpfe haben, Niederlagen. Wir sind sündige Menschen. Aber dieser Bund, den Jesus geschlossen hat, der war über das alles. Da waren wir nicht die Mitwirkende. Wir haben da kein Cent dazu getan. Das war eine Allmacht des Sohnes Gottes. Wir waren gestern dabei, als ein heiliger Mensch diese Erde verließ. Als Schwester Anna starb. Ein ausgetrockneter Körper. Kein Zeichen, das, was wir oft so schätzen bei uns, von Selbstbewusstsein oder Selbstverwirklichung oder große Ausstrahlung. Kaum vernehmbare Lippen sprechen Worte. Herr Jesus, ich habe alle Worte vergessen, aber nimm mich in Gnade an. Ein heiliger Mensch. Das ist nicht deine Leistung. Das ist nicht meine Leistung. Das ist nicht meine Frömmigkeit. Und deswegen, warum wollen wir nach allen möglichen Mitteln greifen, um diese Vollendung zu erleben, von der wir hier lesen? Wir sind gekommen zu dem Berg Zion und da ist vollendet. Das sind Menschen, die wurden vollendet. Wenn man diese Bilder sieht, dann verstehe ich das immer besser. Wie nötig wir diese Gnade Gottes haben. Wie nötig wir die haben und die ist da. Und die wird ausreichen. Und du wirst schöpfen und schöpfen und schöpfen und die wird da sein. Die wird kein Mensch an so eine Situation bringen, dass Jesus sagen muss, hier reicht meine Gnade nicht weiter. Das wird es nicht geben. Denn es ist verkündet worden, auch in diesem Wort, dass es ein Evangelium ist der Vollendung. Da kommt man zum Ziel, da kommt man an. Auch wenn du 1000-mal fällst unter der gleichen Schuld und unter der gleichen Sünde, dann ist das doch so eine Einladung Jesu. Er hat deine ganzen Versagen gewusst, gekannt, als es uns noch nicht mal gab. Denn warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Denn also hat Gott die Welt geliebt. Nicht, denn also, ich weiß, die bemühen ja sich, die wollen ja, die strengen sich doch an. Ich werde denen doch helfen. Es ist anders, da ist eine ganz andere Grundlage. Und das ist den Schreibern, den Aposteln so wichtig, dass die Gläubigen das nicht vergessen. Dass die Gläubigen hier nicht wanken, nicht nach etwas greifen, was wirklich nicht trägt, was uns nur für eine Zeit befriedigen, vielleicht verwirren kann, verführen kann. Und noch eins ist hier abschließend sehr ernst gesagt worden. Seht zu, wenn ihr das verwirft, es gibt nichts anderes. Wer das verwirft, anderes gibt es nicht. Wir wollen uns an diese Gnade, an diesen Tagen erfreuen. Auch mal richtig ausruhen in dieser Gnade Gottes. An solchem Tag, an dem wir die Auferstehung feiern, es hat ja auch kein Glaube der Jünger bewirkt, dass Jesus auferstand. Sie haben da keine Gebetsversammlung gemacht und gebetet, dass doch endlich das Zeichen käme und der Tod gebrochen wäre. So ein herrliches Lied haben wir gesungen, haben wir gehört. Sondern das tut Jesus allein. Das bewirkt der Vater allein. Das tut der Heilige Geist allein. Ohne uns. Weil es Gottes Macht ist. Und das ist die Einladung. Da werden uns kleine Bilder gezeigt, uns Hoffnung gegeben, die Richtung gegeben. Schau auf Jesus. Lass deine Hände sich stärken. Warum muss das ein Junge sein, über den wir meinen, dass der so doch nicht eine vollständige Entwicklung hat? Der ist nicht so ganz so clever wie wir. Warum versteht er das? Dass ein leeres Ei Leben ist. Vielleicht soll man da bindlich kindlicher werden. Nicht so hoch intelligent. Bisschen kindlicher und vertraulicher. Im Glaubensleben einfach auch mal vertrauen. Der Herr ist auferstanden, er lebt. Und wenn das heute jemand zu dir sagt und du das schon so viel mal gehört hast, zu Jesus kann ich kommen, dann ist es wirklich ein Weg des Glaubens. Alttestamentlich sagte er, habt ihr viel mehr erlebt. Da war Rauch und Donner und sichtbare Dinge. Hier sind das auf einmal alles himmlische Dinge. Von uns scheint das so weit weg zu sein. Wir kommen da nicht dran. Und dann verwerfen wir das und nehmen das, was Menschen haben, sich ausdenken, vielleicht auch mit guter Absicht, aber es bleibt menschlich, humanistisch, nicht gläubig, nicht evangelisch, nicht vom Evangelium geprägt. Und somit, wenn wir uns die Frage beantworten können, hat dich das mal ermutigt im Leben? Der ganz einfache Satz, dass du dich verbergen konntest, mit Jesus allein reden konntest, Dich hat das gestärkt. Das ist biblisch. Amen.